Free FM. Bereits im Dezember konnten Redakteure von Radio Free FM im Rahmen des Spoken Arts Festival vier Holocaust-Überlebende erleben, die ihre Lebensgeschichte erzählten. Als 12-jähriges Mädchen musste Eva Szepessy vor den Nationalsozialisten aus Budapest fliehen. Ende Oktober 1944 wurde sie von der Gestapo gefangen genommen und ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Sie liest aus ihrem Buch »Ein Mädchen allein auf der Flucht – Ungarn, Slowakei, Polen, 1944 bis 1945«.
Auschwitz. Wieder hockte ich mit meinem Rucksack auf dem Boden eines Viehwaggons, eng zusammengedrängt mit vielen anderen Menschen. Das Warten dauerte eine Ewigkeit. Verschwommen nahm ich durch die Ritzen in der Waggonwand wahr, dass es hell und wieder dunkel wurde. Stundenlang herrschte eine völlige Dunkelheit, in der nur das leise Weinen mancher Mitgefangener zu hören war. Der Hunger wurde immer quälender. Wenn ich nicht gerade schlief, musste ich fortwährend an Essen denken. Die Luft war unerträglich knapp. Mit der Zeit verbreitete sich zudem ein schrecklicher Gestank in dem geschlossenen Waggon. Einige Leute mussten sich übergeben. Es war zum Ersticken. Ich weiß nicht mehr, wie lange unser Zug gefahren war, bevor er endlich stoppte. Es war am späten Nachmittag. Die Dunkelheit brach bereits herein, als die Türen aufgerissen wurden und wir, geblendet vom Licht der Scheinwerfer und vom lauten Gebrüll und Geschrei, empfangen aus dem Waggon stolperten. Eine Eiseskälte schlug mir entgegen, als ich plötzlich unter freiem Himmel stand. Der Schnee leuchtete bläulich. Wir wurden in ein Gebäude gebracht, wo wir alle persönlichen Sachen abgeben und uns nackt ausziehen mussten. Beim Abtransport in Sered hatte ich die blaue Kostümjacke angezogen, die meine Mutter mir gestrickt hatte. Während der Fahrt hatte ich mich immer wieder in sie gekuschelt, um ein wenig Trost zu finden. Jetzt brachte ich es nicht über mich, sie auszuziehen. Zögernd stand ich da, bis eine der Aufseherinnen mich anbrüllte. Da streifte ich die Jacke ab und legte sie sorgfältig gefaltet neben mich auf den Boden. Die Aufseherin hatte mich offensichtlich beobachtet, denn nun kam sie anmarschiert und schleuderte meine Jacke mit ihrem Fuß weg. Ich versuchte, die Tränen zurückzuhalten. Was dann folgte, war das Schlimmste, was mir bis dahin zugestoßen war. Eine Frau näherte sich mir mit einer Schere in der Hand. Und bevor ich überhaupt reagieren konnte, spürte ich schon die kalten Klingen an meiner Kopfhaut. Ohne zu zögern, schnitt sie mir meine geliebten Zöpfe ab, nahm sie und warf sie auf einen großen Haufen Haare, der bereits am Boden lag. Entsetzt starrte ich auf meine abgeschnittenen Zöpfe. Es war, als ob die Frau mir auch den allerletzten Schutz genommen hätte. Benommen ließ ich es über mich ergehen, dass ich ebenso wie alle anderen kahlgeschoren wurde. Am selben Abend passierte noch etwas Furchtbares. In einem großen Kessel wurde Suppe gebracht. Da wir keine Löffel hatten, mussten wir reihum aus dem Topf trinken. Ich hatte so einen großen Hunger, dass ich mich sofort gierig auf die Suppe stürzte. Kaum hatten meine Lippen den Kesselrand berührt, da zuckte ich jedoch schreiend zurück. Er war kochend heiß und ich hatte mir furchtbar die Lippen verbrannt. Die Aufseherinnen lachten schallend. An diesem Abend blieb ich hungrig, denn als der Kessel mich zum zweiten Mal erreichte, war er bereits leer. Am nächsten Morgen folgte die Registrierung.
Leon Weintraub studierte nach dem Krieg Medizin. Er wurde Fach- und Oberarzt für Geburtshilfe und Frauenheilkunde in einer Warschauer Klinik. Aufgrund des steigenden Antisemitismus musste er nach Schweden emigrieren. In Die Versöhnung mit dem Bösen erzählt Leon Weintraub von Schicksal, Leid und Versöhnung. Als Zeitzeuge setzt er sich mit Vorträgen in Schulen und Gedenkstätten für die Erinnerung an den Holocaust ein. In seinem Vorwort zum Buch heißt es:
Seit dem Ende meiner beruflichen Tätigkeit im Alter von 71 Jahren setze ich mich dafür ein, junge Menschen am Beispiel meines eigenen Lebens auf die fatalen Konsequenzen der nationalsozialistischen Ideologie hinweisen. Angefangen von der Abneigung gegen Menschen anderer Herkunft und der Anschauung bis hin zum massenhaften Völkermord in Gaskammern. Oftmals wurde ich dabei nach meiner Haltung gegenüber den Tätern gefragt. Vergebung oder gar Rechtfertigung, diese jedes menschliche Vorstellungsvermögen überschreitenden Verbrechen ist für mich unmöglich. Es bleibt also für mich das Wort Versöhnung, die es nach dem Verzicht auf weitere gegenseitige Vorwürfe und der Unterbrechung der endlosen Spirale der Feindschaft und Bosheit erlaubt, gemeinsam eine menschenwürdige Zukunft zu schaffen. Als Überlebende des Holocaust habe ich eben diese Haltung ganz bewusst eingenommen, die Bereitschaft zur Versöhnung. Meine Begegnungen mit Schülern schließe ich für gewöhnlich mit einigen Kernbotschaften. Dabei sage ich, dass die heutige Wissen, die Forschung über DNA, unser Erbgut, beweist, dass es nur eine einzige menschliche Rasse gibt. Homo sapiens.
Eva Umlauf wurde im November 1944 ins Vernichtungslager Auschwitz gebracht. Ende 1942 war sie im Lager Nowaki in der Slowakei geboren worden. Sie ist wahrscheinlich die jüngste Überlebende, der in Auschwitz noch eine Nummer eintätowiert wurde. Wie durch ein Wunder haben sie und ihre schwangere jüdische Mutter Agnes, geborene Eisler, überlebt. Die Mutter kümmerte sich auch um ein Kind, das im KZ die Eltern verloren hatte. Umlaufs Schwester Nora kam Ende April 1945 auf die Welt. Da befanden sie sich bereits in Freiheit. Der jüdische Vater der Mädchen, Imro Hecht, war Anfang des Jahres gestorben, im Konzentrationslager Melk, in das er aus Mauthausen überstellt worden war. Eva Umlauf, die nach dem Krieg in Bratislava in Kinderheilkunde promovierte, als Ärztin 1967 nach München ging, wo sie viele Jahre später als Psychotherapeutin tätig wurde, erfuhr die genauen Umstände des Todes ihres Vaters erst, als sie 70 Jahre später die Familiengeschichte mit der Journalistin Stefanie Oswald aufarbeitete. Daraus ist ein Buch entstanden. Die Nummer auf deinem Arm ist blau wie deine Augen.
Ablegen unserer Kleider. Abgabe jeglichen eigenen Besitzes. Kontrolle sämtlicher Körperöffnungen. Rasur aller Körperbehaarung. Desinfektion. Ausstattung mit völlig verdreckten, unzureichenden Häftlings Ja, welches Wort passt hier anzügevoll kaum? Vielleicht Lumpen und Registrierung. Und das heißt im Falle Auschwitz auch Tätowierung. Ich hielt dich auf meinen Arm. Endlich höre ich in meinem inneren Ohr die Stimme meiner Mutter wieder. Wir standen in einer langen Reihe vor dem Mann, der uns die Nummer auf den Arm tätowierte, und ich hielt dich fest auf dem einen Arm. Auf den anderen tätowierte er mir die Nummer A26958. Und dann frage ich und halte unwillkürlich den Arm an. Unzählige Male hat sie mir diese Episode erzählt. Diese eine kleine Szene, die so wichtig ist, weil uns hier der Stempel aufgedrückt wurde, das Zeichen in die Haut graviert wurde, das wir niemals würden ablegen können. Dann nahm er deinen kleinen Arm. Du wusstest nicht so recht, was dir geschah. Der Mann, ein Mithäftling, hielt dich fest und suchte nach einer passenden Stelle auf dem Unterarm. Dann stach er zu. Ich habe keine Erinnerung an die Szene, aber ich glaube, die Nadeln beim Eindringen in die Haut zu spüren. Du schriest kurz auf, dann hörtest du auf zu atmen. Dein Gesicht lief blau an und auf einmal sacktest du ohnmächtig zusammen. Als Kinderärztin diagnostizierte ich einen respiratorischen Affektkrampf, wie er gelegentlich bei Kindern unter 4 Jahren vorkommt, wenn sie sich erschrecken oder plötzlichen Schmerz empfinden. Es sieht aus wie ein epileptischer Anfall, ist aber nicht weiter schlimm. In der Regel reicht ein Klopfen auf Schultern und Rücken und das Kind kommt wieder zu sich. So auch ich auf dem Arm meiner Mutter in Auschwitz. Alles trug sich in wenigen Augenblicken zu. Als ich wieder regelmäßig atmete und die normale Gesichtsfarbe zurückgekehrt war, brannte auf meinen Unterarm die Nummer A26.959. Meine Nummer sei, so schreibt mein Freund Janko in seinem Gedicht, so blau wie meine Augen. Waren Nummer und Augen früher blauer? Heute jedenfalls ist die Farbe der Tätowierung blassblau, meine Iris eher grünlich. Wenn man flüchtig hinschafft, ist die Nummer schwächer zu sehen. Die Zahlen sind mit meinem Unterarm mitgewachsen. Etwas unregelmäßig sehen Farbe und Form aus.
Der 91-jährige Ernst Grube wurde als Kind mit seiner Mutter und seinen Geschwistern ins KZ Theresienstadt deportiert. Seine Grundhaltung seitdem: nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus.
Verfolgung und Vernichtung der Juden, der Sinti und Roma planten und durchführten, wurden die widerständigen Menschen, die diese Verbrechen verhindern oder stoppen wollten, in Gefängnissen und Konzentrationslagern gefoltert und auch ermordet. Im Konzentrationslager wie Dachau oder in Gestapo-Gefängnissen wie hier im Hotel Silber. Otto Binder, der Vater meiner ersten mittlerweile verstorbenen Frau, Erik Binder, gehörte zur Münchner Widerstandsgruppe Olszewski Kimberger Binder. Er wurde zusammen mit Erikas Großvater und Onkel denunziert und im Gefängnis Stadelheim in München hingerichtet. Der beispiellose Raub- und Vernichtungskrieg von Nazi-Deutschland, vor allem im Osten und Südosten, der Überfall Deutschlands auf die Sowjetunion, hat die Shoah und andere massenhafte Gewalt erst möglich gemacht. Wenn ich zurückdenke an meine Erlebnisse Anfang nach der Befreiung und 1949-50, so trauerten die meisten BürgerInnen damals dem verlorenen Krieg nach. Von den Verbrechen der Nazis gegen uns Juden, gegen politisch Widerständige, die in den Konzentrationslagern eingesperrt und gefoltert worden waren, wollten sie aber absolut nichts wissen. Kommunisten und andere aktiven Antifaschisten wurde von der die Verbrechen beschweigenden Mehrheit und ihren Eltern gesellschaftliche Mitwirkung meist verweigert. Die aktiven Antifaschisten setzten sich für eine Gesellschaft ein, in der nicht die Förderer und Profiteure von Faschismus und Krieg weiter bestimmenden Einfluss haben sollten. Als Kriegs- und Atomwaffengegner haben wir uns gegen den Aufbau eines neuen Militärs gewehrt, in der die ehemaligen Generäle der faschistischen Wehrmacht das Sagen haben. Wir haben die Wiederkehr ehemaliger Nazis in ihren alten Funktionen bekämpft und dafür auch, wie ich, gefängnishaft und gesellschaftliche Ächtung riskiert. Unsere Verfolgungserfahrungen, unsere Verletzungen und Verluste zählten nicht. Bestenfalls waren sie anstößig. Darüber sprachen wir nur in kleinen Kreisen unter uns. Die Bewusstmachung der größten Menschheitsverbrechen, deren Folgen und Konsequenzen für unser aktuelles gesellschaftspolitisches Handeln ist, nach wie vor umkämpft. Angesichts rasant wachsender ökonomischer Ungleichheit, heute in unserem Land und weltweit, angesichts von Ausbeutung von Menschen und Natur in einem nie dagewesenen Ausmaß, von gigantischer Aufrüstung und verheerenden Kriegen, sodass zurzeit fast 100 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht sind, erinnere ich an eine Aussage aus dem 5. Flugblatt der Weißen Rose. Jedes Volk, jeder Einzelne hat ein Recht auf die Güter dieser Erde. Deutschlands besondere Verantwortung aus seiner Geschichte mit zwei begonnenen Weltkriegen und dem Holocaust ist Frieden stiften. Das bedeutet Deeskalation, keine Befeuerung von Kriegen und Konflikten durch Politik und Waffenlieferungen. Der Philosoph und Schriftsteller Omri Böhm sagt, Zitat: Aus der brutalen Finsternis dieser Tage werden wir nicht mit Waffengewalt herausfinden. Hoffnung gibt es nur, wenn wir uns endlich auf einen wirklich universalistischen Humanismus einigen. Die Instanz der Gerechtigkeit universell setzen. Es geht um die Würde der Menschheit.
Also ich muss sagen, in der heutigen Zeit ist es natürlich extrem emotionsvoll, solche Geschichten zu hören einfach. die in der Vergangenheit einfach sowas Krasses erlebt haben, was nie wieder sich wiederholen darf. Deshalb, ja, so wie sie es gerade gesagt hat, also unsere Message, Frieden für die Welt und Frieden für alle.
Es war ein sehr emotionaler Abend für mich, unter anderem auch mit dem Gedanken an meine Familiengeschichte. Ich werde diesen Abend nie vergessen und finde, es ist sehr wichtig, dass wir diese Zeit nicht vergessen und dafür sorgen, dass es nie wieder passiert.
Als ich die Geschichten der Holocaust-Hinterbliebenen hörte an diesem Abend, wurde mir das erste Mal in meinem Leben bewusst, wie schlimm es damals wirklich war.
Dieser Abend hat mich so berührt und ich werde ihn für den Rest meines Lebens nicht vergessen.
Umrahmt wurde der Abend von Daniel Kahn. Er ist in Detroit in eine jüdische amerikanische Familie geboren und schon als Kind begann er Musik zu machen. Im Wechsel spielte er auf dem Klavier, der Gitarre oder mit dem Akkordeon. 2005 siedelte er nach Deutschland. Zuerst lebte er in Berlin und später in Hamburg. Er singt in Deutsch, Englisch und Jiddisch. Er übersetzte dabei Texte von Franz Josef Degenhardt, Heinrich Heine, Bertolt Brecht und Kurt Tucholsky.
Also wie früher habe ich gesagt, dass ich vor Ehre zittere, diese Bühne teilen zu dürfen mit solchen Menschen. Und dabei Lieder zu singen, war für mich eine Ehre und eine Herausforderung. Aber was der Abend mit mir gemacht hat, es hat wieder betont, wie absolut wichtig das menschliche Aspekt ist in der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte. Diese Geschichten hören wir meistens durch Medien, durch Interpretation, Kunst, Filme. Aber wenn man solche Menschen begegnet, die ihre Lebensgeschichten geschrieben haben und erzählen, dann ist das Menschliche unvermeidlich.